Folge 3, Season 2, wir sind dabei.
Ich mag die langgezogene Note von dem Intro voll am Ende. Schön.
Wie geht es dir?
Mir geht's so lala, mir geht's ein bisschen im Magen rum, aber gefühlstechnisch geht's mir mega.
Mir geht's auch sehr gut, mir geht's nicht im Magen rum.
Das ist schön, es ist irgendwie echt nervig, ne? Durchfall und sowas.
Okay, wir ändern das Thema. Soll ich dir was sagen?
Hau raus.
Nee, warte, ich fange einfach mal anders an.
Ja.
Wie war deine letzte Woche?
Ich muss kurz reflektieren. Ich glaube, sie war okay. Ich wollte
ich
eigentlich...
Ich glaube, sie war okay.
Ja, pass auf. Das Ding ist, wenn bei mir ein normaler Tag einfach abläuft, dann verfällt er meinem Gewissen so. Also, unter normal verstehe ich, es ist nichts Besonderes.
Wenn nichts Besonderes passiert.
Nichts Besonderes Positives oder nichts Besonderes Negatives. Ein neutraler Tag. So, die hast du ja wahrscheinlich zu 70% in deinem Leben. So, die laufen einfach vorbei und an die wirst du dich wahrscheinlich auch nicht erinnern. Weil halt einfach nichts passiert ist. Und ich glaube, so war es bei mir. Also weder positiv noch negativ, ziemlich neutral. Wie war es bei dir?
Ich habe angefangen mit dem 5 AM-Zeug.
Ja, habe ich ja... War es gestern, wo wir gezockt haben, wo du es kurz angesprochen hast? Vorgestern?
Vorgestern, glaube ich.
Ja. Erzähl!
Also ich habe unter der Woche wirklich angefangen, um 5 Uhr aufzustehen.
Ja.
Ich habe da schon angefangen, Haushalt zu machen und...
Wann bist du ins Bett gegangen, wo du es zum ersten Mal dann gemacht hast?
Habe ich durchgemacht.
Da hast du durchgemacht?
Ja.
Okay. Und dann die Nacht auf dann den bin zweiten
ich,
Tag?
Ich war tatsächlich am nächsten Tag, weil ich durchgemacht habe, ziemlich früh müde und war dann schon um 10 im Bett.
Mhm.
Bin dann aber am Tag drauf schon von alleine um 5 Uhr aufgewacht. Also ich habe nicht mal meinen Wecker gestellt. Und dann habe ich gedacht, okay, cool, funktioniert. Und wie gesagt... Das hat sich dann die Woche vor uns durchgezogen. Ein Kumpel macht es noch mit. Der steht auch morgens um 5 Uhr auf. Mit dem war ich dann zusammen spazieren.
Mhm.
Einen Hund mit eingepackt und dann auf Achse gegangen. War richtig geil. Waren wir 2 Stunden oder so unterwegs. Weißt du, ansonsten morgens, was mache ich da? Ich wollte noch anfangen zu meditieren da, aber das werde ich wahrscheinlich jetzt nächste Woche in Angriff nehmen. Weil letzte Woche war es so, dass ich aufgestanden bin. Ich habe Haushalt gemacht, ich habe Frühstück gemacht. Dann bin ich duschen gegangen, dann habe ich zum Beispiel gesehen, oh, draußen ist ziemlich viel verschneit und so. Habe ich die Schaufel in die Hand gepackt und habe erstmal geschippt.
Hm.
Dann habe ich mein Auto freigeräumt, habe es freigekratzt, dann bin ich eine Runde mit dem Auto gefahren, dass es warm ist und einfach alles geschmolzen ist und mein Auto wieder schön, wie es ist, dran stehen bleibt. Morgens um 7. Normalerweise gehen da Leute in die Arbeit, ich fahre im Auto einfach dumm in der Gegend rum. Ich hatte ein Bewerbungsgespräch.
Oh, sehr schön. Ist gut gelaufen?
Schauen wir mal. Also ich habe eigentlich schon ein gutes Gefühl, aber ich weiß nicht, ich setze nicht so viel Hoffnung damit rein.
Okay.
Ich gehe da lieber uneingenommen,
sag ich jetzt mal. Setzt du wenig Hoffnung rein, weil du Angst hast, dass es eine Absage sein könnte?
Ja.
Okay.
Weil das doch eine ziemlich große Firma ist und deswegen.
Okay.
Ja.
Wäre das eine Firma, die was du dir auch für die Zukunft vorstellen könntest, da dauerhaft?
Ja, definitiv. Okay. Ja. Das wäre auf jeden Fall, wäre schon cool da zu sein.
Wäre auf jeden Fall, ich würde es dir wirklich gönnen. Wir hatten ja letzte Woche einen kleinen Disput.
Ja.
Ja, aber was ich ziemlich schnell geklärt habe, da ist mir so ein bisschen was durch den Kopf gegangen. Also für die Leute, die was nicht wissen, was ein Disput ist, wir hatten so eine kleine Auseinandersetzung. Sagen wir so,
sagst du ja nicht Auseinandersetzung?
Ja, eigentlich. ich und Jonathan haben ein bisschen Probleme, schriftlich etwas zu klären. Das ist mir schon öfters aufgefallen.
Ich glaube, das geht auch mehreren Leuten so.
Da sind wir echt nicht gut. Und anstatt irgendwas zu klären, keifen wir uns eigentlich erstmal die ganze Zeit nur an. Ich glaube, wenn wir persönlich...
Dann hörst du eine halbe Stunde nichts, dann... Tut mir leid.
Ich glaube, wenn wir uns gegenüberstehen würden, würde das sich viel, viel, viel schneller klären und auch viel humaner klären, aber... Ja.
Ja, das ist so. Man kann aber auch beim Schreiben per WhatsApp oder... Per E-Mails.
Dir fehlen die Emotionen, dir fehlen die Gesichtszüge, dir fehlt das Aufeinander-Eingehen, die Körpersprache, das gehört alles für mich zu einer Diskussion
da
dazu.
Da kannst du noch so, weißt du, ich hatte letztens auch mal mit jemandem das, und da komme ich auch voll nicht drauf klar, wenn ich ihm irgendwas erzähle und ich meine das voll serious und dann kommen solche Lachsmilies.
Ja.
Denke ich mir, warum machst du mich jetzt auch so Pisser?
Ja, weil du das halt einfach nicht greifen kannst, es ist halt...
Dabei lacht er mit mich nicht aus, sondern er tut einfach nur so, er findet es witzig.
Ja.
Also ich sage immer, er lacht mit mir, nicht über mich, so nach dem Motto. Aber trotzdem.
Ja, das ist schon...
Das kann ich voll schwer einschätzen.
Also wenn ihr eine Beziehung habt und ihr habt Streit, klärt das bitte niemals über WhatsApp oder so. Ich glaube, das endet einfach nicht gut.
Nee, das endet absolut
nicht gut. Geht Auge in Auge, Zahn um Zahn. Ein bisschen hin und her klatschen und dann läuft es schon wieder. Ich wollte mal kurz was ansprechen. Mir geht die ganze Woche was im Kopf rum, was ich unbedingt ansprechen will. Okay. Es wird jetzt ein bisschen deep und es wäre auch cool, wenn du deine Two Cents dazu geben würdest. Und zwar ist mir aufgefallen, ich habe drei Gespräche geführt mit drei unterschiedlichen Personen, die was mir Dinge erzählt haben, wo mir aufgefallen ist, wenn diese Personen nicht einfach nur stehen bleiben würden in ihrem Leben, dann würden sie nicht so viel rumheulen. Und ich meine damit entweder Entscheidungen, die was die Arbeit betreffen. Mit einem habe ich zum Beispiel geredet, der ist seit 15 Jahren bei uns in der Arbeit, redet die ganze Zeit, dass es ihm scheiße da geht, er fühlt sich hier nicht wohl und er will das eigentlich gar nicht mehr und sonst irgendwas. Dann habe ich gefragt, ja, hast du dich schon mal irgendwo anders beworben? Ja, nee, bringt doch nichts, ich bin doch sowieso schon so alt. So, das war die Person 1. Die andere Person wurde irgendwie vor einem halben Jahr verlassen, findet jetzt keinen neuen Partner und sowas. Und dann habe ich gefragt, ja, hast du das und das probiert? Nee, es bringt doch alles nichts und bla bla. Und mir ist einfach aufgefallen, das ist noch nicht mal altersspezifisch. Ich finde, es hat generell was mit dem Leben zu tun. Wenn du stehen bleibst im Leben, dann kannst du nicht erwarten, dass sich irgendwas in deinem Leben fügt oder dass irgendwas besser wird. Leute, macht endlich mal was. Also wenn's sogar Jonathan schafft, morgens um 5 Uhr aufzustehen, dann schafft ihr das. Oder wenn ich es schaffe, aus meiner Faulheit auszubrechen, mich selbstständig zu machen und mit absolut null Kapital was aufzubauen, dann könnt ihr auch was schaffen. Und dieses Stehenbleiben, finde ich, ist, also ich glaube, es ist ein riesen, riesen, riesen Problem. Auch bei uns im Freundeskreis gibt's einige Leute, wo ich mir denke, hört doch mal auf, stehen zu bleiben. So, entwickelt euch doch mal weiter.
Ja, stimmt.
Und ich glaube, da gehen viele Leben so vor die Hunde. Oder du verlierst halt einfach Zeit. Du verlierst unnötig viel Zeit in deinen jungen Jahren, wo du dich besser hättest drauf vorbereiten können oder planen können für die Zukunft.
Ja, aber wie ist es, du, wenn du anderen Leuten dann sagst, yo, bewerb dich irgendwo anders oder mach dich halt irgendwie selbstständig oder so? Ich meine, du bist ja trotzdem auch selber noch angestellt.
Selbstständig würde ich nie empfehlen. Selbstständig empfehle ich auch niemanden. Das empfehle ich wirklich nur Leuten, wo ich mir denke, okay, da ist genug Ehrgeiz dahinter, dass es auch durchgezogen wird, weil selbstständig werden ist schon echt hart. Aber worauf wolltest du gerade raus mit
dem? Warum du denn nicht komplett in die Selbstständigkeit mit reingehst und aus dem Job rausgehst?
Ja, ist halt so dieses Schwabending, so du gehst kein unnötiges Risiko ein, solange du noch nicht weißt, ob es funktioniert oder nicht funktioniert. Ich könnte jetzt gerade mit meiner Selbstständigkeit wahrscheinlich davon leben, aber nicht gut davon leben. Und ich nutze jetzt eben halt noch meinen Vollzeitjob, um mir Geld auf die Seite zu sparen, meinen Kredit noch ein bisschen abzubezahlen. Und wenn das jetzt, also ich sag mal so, wenn die Selbstständigkeit so weiterläuft, wie sie letztes Jahr gelaufen ist und noch ein bisschen besser, dann könnte es sein, dass ich dieses Jahr zum Ende hin oder Anfang nächstes Jahr wahrscheinlich kündige bei mir in der Firma.
Okay.
Also.
Das ist doch schon ein großer Schritt, ist es klar.
Ich finde, also nicht stehen zu bleiben, damit meine ich nicht, riskiert alles, also lasst irgendwie alles liegen, kündigt überall und versucht euer Glück woanders, sondern geht es einfach ein bisschen strategischer an. So, ihr findet, ihr wollt einen neuen Beruf ausüben und ihr seht eben, da braucht ihr spezielle Sachen, die was ihr da irgendwie erfüllen muss, dann lest Bücher, bereitet euch vor. So, aber nicht dieses, weißt du, ich mag einfach, was ich mittlerweile nicht mehr mag, ist dieses Aufgeben von Leuten. Das tut mir irgendwie dann auch weh, weil ich immer denke, hier geht ein Leben gerade verloren.
Ja, aber du kannst nicht jeden auffangen.
Nein, es geht auch nicht darum, dass ich die Person auffangen will, sondern die Personen müssen sich selbst auffangen. Und da geht's dann auch mal darum zu sagen, ey, ich bin vielleicht 40 Jahre alt, aber ich werde nicht glücklich hier in der Firma. Ich gehe hier jeden Tag mit Bauchschmerzen in die Arbeit, weil ich einfach keine Kraft mehr habe, diesen Job hier auszuüben. Dann bewirb dich doch woanders. So, du bist nicht zu alt. Klar, es ist schwieriger, dann mit 40 noch einen Job zu finden oder auch nochmal einen Quereinsteiger zu machen oder vielleicht sogar noch in die Schule gehen.
Ich habe auch zum Beispiel Leute gehabt, die bei mir einen Techniker gemacht haben. Die waren 40.
Ja, wir haben auch Quereinsteiger gehabt, die waren 45 oder sowas, die was komplett neu einfach in dieses Jobbild reingekommen sind.
Die haben halt irgendwann ihre Ausbildung gemacht und dann sind sie halt auf die zweijährige Technikerschule gegangen und haben dann echt mit 38, 39, 40 so ihren Abschluss gemacht als Techniker.
Aber nicht, dass ihr jetzt denkt, ich bash jetzt nur die alten Leute. Es geht mir genauso um die Jungen. So, du erwischst auch immer mehr junge Leute. Und ich meine jetzt nicht 16-, 17-Jährige. So, die haben ihr komplettes Leben wirklich noch vor sich. Die können noch Zeit verschwenden. Aber ich rede jetzt so von Mitte 20, Anfang 30, wo man einfach manchmal merkt, ich weiß nicht, ob sie es nicht wollen, also ob sie sich nicht weiterentwickeln wollen oder ob sie vielleicht auch so glücklich sind, wie sie jetzt gerade im Leben stehen. Aber ich find's irgendwie immer so schade, wenn jemand stehen bleibt. So,
Weil, aber ich denke einfach, dass es so ein bisschen die Generation ist, die wir heutzutage haben. Und unsere Generation hat ziemlich viel schon, was sie von vorne... Also es trifft nicht auf jeden zu, weil ich von vorne weg sage, nicht, dass gleich wieder Gehate kommt. Aber ziemlich viel, was von vornherein in den Arsch gesteckt wird, was man halt selber nicht irgendwie arbeiten muss. Und da das alles schon da ist, kann man sich ins gemachte Nest hocken und dann einfach mal chillen, ja. Man muss nicht selber schon mit, keine Ahnung, ob das damals eher so war bei den Eltern, dass sie jetzt mit 16, 17 schon angefangen haben, so irgendwo zu arbeiten, Vollzeit und keine Ahnung. Mhm. Und dann halt voll reingeballert haben. Heutzutage, wenn du da mit 21 noch zu Hause hockst und denkst, geh ich jetzt noch studieren oder nicht? Oder was machen wir denn da? Und dann bist du halt irgendwann mit 24, 25 fertig. Ich tatsächlich kenne auch noch Leute, die studieren, die sind älter als ich. Also haben in ihrem Leben noch gar nicht gearbeitet, sondern sind permanent in der Schule unterwegs. Das ist halt auch ziemlich traurig. Ich weiß nicht, es kann sein, dass sich das rendiert, aber du brauchst halt Backup. Ich weiß nicht, ob sich das rendiert, wie wenn du jetzt, ich als Techniker, ich habe jetzt 2 Jahre Fortbildung gemacht als Techniker, ob ich so viel Kohle zusammenbekomme bis zur Rente, wie jemand, der erst mit 30 anfängt, der studiert hat und dann auch im gleichen Alter in die Rente geht. Die Frage ist dann halt, machst du wirklich mit diesen 10 Jahren mehr Geld? Oder lohnt sich das wirklich mehr zu Hause zu sein, zu studieren und dann halt erst mit 30 richtig arbeiten zu gehen und sagen, okay, jetzt mache ich die fette Kohle?
Ich glaube, da ist die Überlegung von den Menschen ist noch nicht mal unbedingt das Geld, sondern ich glaube, das größte Problem ist, dass du hast ja unbegrenzte Möglichkeiten. So, wenn du jetzt 18 bist und du hast deinen Realschulabschluss gemacht, dann steht dir fast die komplette Welt offen.
Sitzen geblieben.
Nein, also du hast deinen Realschulabschluss generell im Leben gemacht und bist jetzt 18, so rum macht's mehr Sinn.
Okay.
Dann steht dir die Welt offen. So, du hast die Möglichkeit, absolut alles zu tun. Du kannst dein Gymi nachmachen, du kannst dann auf eine Hochschule gehen und dein Abi machen, du kannst studieren gehen, du kannst jeden möglichen Beruf ausüben. Und ich glaube, früher war das einfach so, du wohnst in einem Dorf, du bist da geboren worden und da gibt's 3 Ausbildungsstätten. So, da gibt's den Schreiner, da gibt's den Dachdecker und da gibt's den...
Der im Autohaus arbeitet.
Der Autohausmensch oder Werkstatt. So, und dann, es gibt zwar eine Stadt irgendwie 30 Kilometer weiter, wo du vielleicht mehr machen könntest, aber Busse gab's halt damals nicht. Sondern hast du die Möglichkeit, okay, mache ich vielleicht meinen Mofa-Führerschein und versuche dann da irgendwas zu machen, oder ich bleib halt in meinem Dorf und mache halt einen von den 3 Berufen.
Übrigens, oder man übernimmt einfach das Geschäft von seinem Vater.
Übrigens, mega erstaunlich, ich habe damals, wo ich mit meinem Bruder den Dachboden ausgeräumt haben, wo wir umgebaut haben, haben wir ein Klassenbuch gefunden von meinem Dad, von der 5. Klasse. Und da stand halt drin so, wie so ein Freundschaftsbuch mäßig, aber die haben halt damals alles selber gemacht, also nicht so ein gekauftes Freundschaftsbuch, sondern selber. Und da stand drin Traumberuf.
Ja.
Und da stand schon Schreiner drin.
Echt?
Ja.
Okay.
Das heißt, der wollte in der 5. Klasse schon Schreiner werden, war sein absoluter Traumberuf und das ist er bis jetzt, bis heute noch.
Ja, das ist natürlich
faszinierend.
Gottlike.
Das ist faszinierend. Ja, das aber ja, ich glaube, die vielen Möglichkeiten machen einen dann auch irgendwie mürbe. So, du kannst dich nicht richtig entscheiden, was will ich werden, was will ich machen.
Ich finde es auch, klar, es ist schön, mal Träume zu haben. Gerade wenn du halt jung bist und sagst, hey, was wird später werden? Ja, Feuerwehrmann, Polizist, Pilot, keine Ahnung. Und dann ist es aber so, du hast ja gar keine Ahnung, wie der Job abläuft.
Mhm.
Du hast ja keine Ahnung, wie so ein Alltag von den Piloten aussieht, dass du da wirklich die ganze Zeit unterwegs bist. Du bist nie zu Hause. Du bist als Pilot permanent unterwegs. Oder dass du jetzt als Polizist hier dein Leben aufs Spiel setzt.
Mhm.
Das muss ja auch mal klar sein. Oder dass du halt Schichten gehen musst, Nachtschicht, Tagschicht und so weiter. Das weißt du ja alles gar nicht. Du denkst einfach, ja, Polizist, ein bisschen rumballern und keine Ahnung. Pilot, Flugzeuge fliegen, nee, du kommst schon gar nicht mehr nach Hause. Du bist dann mehrere Wochen einfach mal unterwegs. Wie wenn du einfach als Monteur auch mal
auf Boah, Hause wärst. Was hältst du von diesem, da kommt mir ein bisschen Kotze im Mund hoch, wenn du von jungen Menschen, und ich rede jetzt wirklich von zwischen 14 und 18, also jetzt zur Zeit, dass du von denen hörst, ja, ich werde später Influencer. Ich werde Twitch-Streamer. Ich werde Vollzeit-YouTuber.
Ganz schwierig. Es kann funktionieren, definitiv, aber ich weiß nicht, also ich denke gerade wegen Streaming und wegen Influencer, erstens mal sollte nicht nur das dein alleiniges Standbein sein, das muss dir bewusst sein, zweitens brauchst du in dem Alter dann so viel Ehrgeiz, dass du das auch wirklich durchziehst.
Was ziemlich niemand hat in dem Alter.
Was sehr, sehr selten ist, ja. Und drittens musst du halt irgendwas Besonderes aus dir machen, dass du halt noch irgendwie sagst, okay, das bin ich mit 13 Jahren, deswegen gucken mich die Leute an.
Ich halte halt davon absolut überhaupt
nichts. Also ich würde es jedem nicht empfehlen, sondern macht erstmal eure Ausbildung, sucht euch einen Job, fangt es nebenher an, wenn es euch Spaß macht, könnt euch immer noch dafür entscheiden, jo, das mache ich Vollzeit.
Und zu sagen, und entscheidet es nicht, bei 50 Zuschauern average oder sowas, wo ihr nicht davon leben könnt. So, macht es, wenn ihr davon leben könnt, dann könnt ihr Vollzeit gehen. Weil ihr müsst so vorstellen, ihr werdet selbstständig, ihr zahlt Steuern, ihr müsst eure Krankenversicherung selber stellen, alles.
Aber gibt's echt Leute, die mit dem Gedanken reingehen und sagen, jo, ich werde Influencer?
Ich habe eine kleine Schwester, ja.
Und die macht es?
Wir hatten die Unterhaltung und ihr erster Traum.
Du, Tobiasen, ich werde ein Influencer. Patz, du hast nix.
Nein, meine kleine Schwester ist mir absolut heilig. Aber da war es auch so, wir hatten mal die Unterhaltung so spaßeshalber. Und erst hat sie gesagt, sie will Profi-Basketballspielerin werden, weil die ist halt echt ein Riesenmädchen, Alter, in dem Alter. Und dann habe ich so ein bisschen mit ihr geredet und dann hat sie gesagt, ja, wenn das nicht funktioniert, werde ich Influencer. Und dann ist halt, aber da ist halt das Verständnis noch nicht da, was du alles dafür aufopfern musst. Also, wir reden jetzt nicht von erfolgreichen Influencern, sondern wir reden mal von den Influencern, die was es eben nicht geschafft haben. Zum Beispiel, was auch viele nicht verstehen oder nicht wissen, du kriegst als Influencer vielleicht Geschenke von Firmen geschickt. Wenn die einen gewissen Wert überschreiten, musst du die selbstständig beim Finanzamt anmelden und musst dafür Steuern zahlen. Wenn diese echt? Schenkungen einen gewissen Wert erreichen, musst du diese Sachen auch versteuern. Natürlich jetzt nicht, wenn du jetzt
bei... Ja, sehr, egal, was verschenkt ist.
Es geht um den Wert. Also, wenn ja, du jetzt...
schon, aber wenn die jetzt hier, keine Ahnung, Pflegeprodukte fürs Gesicht und die Creme kostet 50, 60 Euro.
Nein, wegen 50, 60 Euro macht das Finanzamt nicht rum. Aber ich rede von, es gibt ja Influencer, die kriegen dann, da war doch letztens auch so eine Aktion zum Beispiel mit Saturn und mit, wer war das? War das einer von...
Kriegen die ganzen Rechner oder was?
Wie bitte?
Wo die ganzen Rechner bekommen
oder? Wo die Rechner und ein Elektroroller und was weiß ich, was die alles bekommen. So, das musst du halt versteuern. Es gibt halt so viele Sachen.
Musst du echt versteuern?
Ja, natürlich. Schenkungen gehen bis zu einem gewissen Wert und ab, wenn der gewisse Wert überschritten wird, musst du ganz normal versteuern. Das ist übrigens auch so, wenn Gewerbe am Ende vom Jahr spenden. Das machen sie ja, um ihre weniger Steuern zu zahlen, auch wenn du mehr als 19.900 Euro zahlst.
Oder ach, weil es dann quasi ist, dass du geschenkt bekommst und kannst theoretisch auch wieder verschenken.
Richtig.
Und wenn du das machst, ist es steuerfrei.
Richtig.
Okay. Komisches System.
Auf jeden Fall, mir ging es einfach darum, dieses Ding, ich will Influencer werden, ich glaube, da wird nur 10% von dem gesehen, was wirklich hinter dieser Arbeit steht, und ich will auf keinen Fall sagen, dass es wirklich richtige Arbeit von den Influencern ist, aber es ist eine Aufopferung und es ist vor allem einen sehr langen Weg, den was du da beschreiten musst, mit sehr vielen komplizierten Dingen und Sachen, die was du zahlen musst. So.
Also ich würde es jedem nicht empfehlen.
Ja, natürlich würde ich es nicht empfehlen. Auf keinen Fall.
Ich weiß nicht, man soll ja schon seinen Kindern träumen lassen und so, aber wenn jetzt sagt, hey, ich werde jetzt Influencer, ich brech die Schule ab.
Ja, dann klatscht's.
Nein.
Also dann klatscht's natürlich Worte.
Ach so, ja.
Nee, aber sowas wird dann überhaupt nicht gehen. Also wenn die Schule vernachlässigt wird oder sowas.
Nee, ich finde sowieso, egal was du vorhast, du solltest auf jeden Fall... Du musst nicht mit 14, 15 anfangen, irgendwie selbstständig zu werden. Mach erstmal deine Schule zu Ende, mach deine Ausbildung, arbeite vielleicht mal 1-2 Jahre und dann sag mal, ey, yo, ich will was anderes.
Ja, und dann fang langsam damit an.
Es ist schwierig, es ist aber auch... Es kann auch gut sein, weißt du... Ich kann mir das auch nicht so schlecht vorstellen, wenn du jetzt Abi gemacht hast und erstmal sagst, ich will jetzt ein Jahr chillen und geh mal nach Australien.
Ja, sowas ist dann aber...
Finanziert bei Mami.
Sowas ist dann aber irgendwie für mich was anderes, weil du... Also jetzt was anderes im Gegenteil zu, ich werde jetzt Influencer.
Nee, gerade das finde ich nämlich dann cool, wenn du es dann wirklich so machst, dass du sagst, okay, ich mach Abi und ich gehe danach ein Jahr lang nach Australien. Und dann tust du aber auch wirklich arbeiten.
Hm.
Also nimmst nicht wirklich Geld mit für deine Eltern. Bestenfalls leisten dir kurz mal... ein Tausender vielleicht, dass du irgendwie hier rüberkommst und da das mal alles abklärst, wo du dann sein wirst. Und dann, je nachdem, arbeitest du dann dafür, gibst deinen Eltern sogar das Geld zurück und dann verdienst du für dich was dazu. Mhm. Und hast ein Jahr lang Erfahrung des Lebens. So ist cool.
Ja.
Aber ich weiß gar nicht, wie das im Bewerbungsgespräch dann vorkommt. Jo, was haben sie denn in dem Jahr gemacht? Ja, da habe ich halt in Australien gechillt.
Na, das musst du ja nicht sagen, ich habe in Australien gechillt. Du kannst ja sagen, ich war dann ein Jahr lang in Australien und habe
da gejobbt.
Hab da gejobbt, hab versucht, mich selbst zu finden und sowas.
Ich meine, versucht, mich selbst
zu finden. Du musst einfach nur ein bisschen reden können. Also ich glaube, du machst dir da vorher einen Kopf, wenn du ein Bewerbungsgespräch gehst. Machst du dir einen Kopf, bevor du ein Bewerbungsgespräch
gehst? Tatsächlich nicht.
Gar nicht? Komplett unvorbereitet?
Ja.
Also ich war damals...
Also ich bin jemand, der sehr, sehr gut improvisieren kann.
ich bin immer heftig vorbereitet gewesen. Ich hatte aber auch nicht
zwei Stück. Das Witzige ist tatsächlich so, beim letzten Bewerbungsgespräch wurde ich dann so gefragt, ja, mein Lebenslauf ist ja ziemlich durchwachsen.
Ja.
Und ich wusste auf Anhieb zu jedem was zu sagen, warum ich da gegangen bin. Bei manchen bin ich sogar gegangen worden, aber das habe ich nicht erwähnt, das habe ich anders verpackt. Aber an sich konnte ich auf alles auf Anhieb beantworten.
Hm.
Und die haben dann auch zum Schluss so zu mir gesagt, das finden sie voll gut, wie ich mich auf das Bewerbungsgespräch vorbereitet habe. Und ich dachte mir, Bro, ich habe gar nichts gemacht. Ich habe mir kurz mal die Website habe ich mal immer angeguckt, weil ich wissen wollte, wie viele Mitarbeiter und bla bla bla. Also den normalen Ablauf, aber ich habe da jetzt keine zwei Tage davor angefangen. Ich habe da vielleicht eine halbe Stunde davor mal kurz auf die Website geguckt, um mir das ins Kurzzeitgedächtnis zu ballern. Und das war's.
Na gut, wenn es funktioniert.
Schauen wir mal. Aber du kennst die Firma?
Ich kenne die Firma.
Ja.
Arbeiten da mehrere von unseren Leuten?
Deine Firma ist ein Subunternehmen davon.
Ein Subunternehmen davon?
Also deine Firma arbeitet bei der Firma. Du arbeitest bei einer größeren Firma, sag mal, was ist das so schwer?
Ja, ich weiß schon, was du meinst. Aber die haben kompletten Aufnahmestopp.
Bin halt Legende.
Ja, aber so viel zu dem Thema später, was später mal machen und auf der Stelle stehen bleiben. So, ich finde es einfach schade. Manche Leute werfen ihr Leben weg. Ich gebe mir ja zurzeit wieder heftig viele Dokus. Ich bin ja wieder voll im Doku-Vibe.
Ja, aber du musst halt nochmal kurz zu dem zurück.
Ja.
Du musst halt trotzdem aber gucken, wie viele Leute es... Ich glaube trotzdem, jeder kann es schaffen, was er will. Du musst einfach nur hart genug dranbleiben. Du musst einfach der sein, der nach Rückschlägen weitermacht. Du musst mal gucken, wie viele Leute, gerade auch so große Rockstars oder so, die haben voll klein angefangen, wo sie jetzt nicht irgendwie gedacht haben, yo, ich werde jetzt selbstständig, ich werde die Rockband schlechthin und keine Ahnung, haben in Pubs gesungen, haben ihre Gigs gehabt und das war's.
Da ist aber ein Riesenproblem, du siehst nur die Erfolgreichen und nicht die, was sie nicht geschafft haben.
Ja, eben, es gibt Tausende, die es nicht geschafft haben, die immer noch auf Gigs playen und ihre $100 oder sowas bekommen pro Auftritt. Klar, aber ich meine, du musst irgendwie anders sein, du musst besser sein als die anderen. Und wenn du den Ehrgeiz hast, dann kannst du es schaffen.
Ich glaube aber auch, es gibt Leute, die was diesen Ehrgeiz haben und die was es einfach nicht schaffen. Glaube ich schon.
Dann musst du, glaube ich, im Leben sehr, sehr viel Pech haben.
Ja, aber ich glaube, das gibt's halt einfach. Ich meine, wir haben...
Und dann sagt dir wahrscheinlich irgendeine höhere Macht, und ich nenne sie diesmal einfach Gott, dass du es nicht tun sollst, wenn dir wirklich jahrelang auf die Fresse gehauen wird, dann hat dir Gott damit gesagt, gehe nicht diesen Weg, Junge. Gehe diesen Weg nicht.
Ja, da kommt halt dieses Spirituelle. Bei mir kommt dann einfach dieses, ja gut, hast versagt.
Super. Aber findest du es nicht einfacher, wenn du irgendwas hast, wo du jetzt dran glauben kannst, wo du sagen kannst, hey, also was bewegt dich dazu, Atheist zu sein?
Ich habe mich nicht aktiv dafür entschieden, Atheist zu werden. Ich habe mich jetzt nicht hingehockt und habe jetzt, ich werde ab morgen Atheist. So, das habe ich halt nicht gemacht. So, ich finde einfach, du hast es gerade schon gesagt und das ist das, was mich am meisten stört. Ich will nicht einfach dieses einfache Ding, so, ja gut, dann war es halt Gott, der was es entschieden hat. So, das ist für mich nicht das Ding. Ich will wissen, warum etwas so passiert ist, wie es passiert ist. Warum hat der Mensch sich so verhalten, wie er sich verhalten hat? Warum fällt der Apfel vom Baum nach unten? So, und nicht einfach, oh Gott hat diesen Apfel nach unten geschickt. Sondern das wäre die einfache Erklärung und manche reicht es vielleicht, sondern ich will wissen, was dahinter steckt. Dieser Apfel fällt und fliegt dann eben oder fällt mit 9,81 Meter pro Sekunde Richtung Erdmittelpunkt. Okay. Ich bin halt so ein, ich liebe halt einfach Wissenschaft. Ich liebe das, Erklärungen für etwas zu haben. Genauso wie Psychologie. So, warum verhalten sich Menschen, wie sie sich verhalten? So, das ist einfach schön für mich. So. Aber es ist halt auch was anderes.
Ich bin eigentlich auch sehr, sehr praxisorientiert und sehr, sehr logisch.
Ich meine, es ist ja, pass auf, ich kann vielleicht ein Beispiel geben, dann kannst du mich vielleicht ein bisschen besser verstehen. Du weißt ja, dass ich von Placebo-Sachen absolut überhaupt nichts halte. Placebo hat einen Nutzen. Aber wenn wir jetzt in Richtung von diesem Placebo gehen, von Heilpraktikern zum Beispiel, wo wirklich manchmal Leben beendet werden, weil eben Krebs zum Beispiel nicht richtig behandelt wird, sondern hier, nimm mal die Zuckerkügelchen und dann wird dein Krebs verschwinden und diese Leute sich dann darauf verlassen und daran sterben. Da bin ich halt absolut kein Fan davon. Aber wenn dir dieser Placebo während der Chemotherapie hilft, positiver zu denken, dann ja. Also als beiläufiges Mittel zu etwas ist sowas mega gut, aber als alleinstehendes Heilmittel finde ich es nicht gut. Und genauso sehe ich das mit dem Glauben und mit der Realität. Es ist schön, wenn Leute einen Glauben haben und daraus Kraft schöpfen in ihrem Leben. Aber trotzdem müssen sie sich bewusst sein, dass da draußen trotzdem die Wissenschaft Dinge eben vorgibt, wie sie eben sind oder warum sich Menschen verhalten, wie sie sich verhalten. Das liegt nicht immer nur an Gott, sondern da gibt's Gründe dafür. Also als Mittel, dass es manchen Leuten besser geht, finde ich es absolut toll. Jeder, der was daraus Kraft schöpft, soll daraus Kraft schöpfen.
Ja, würdest du sagen, du würdest aufgrund von Placebo dich nicht besser fühlen? Also wenn
Placebo wirkt ja, aber es wirkt eben nicht über den Placebo-Effekt raus so. Es verhindert.
Sagen wir, ich gebe dir eine Tablette und sag, die wirkt gegen Kopfschmerzen.
Ja.
Und du nimmst die ein und dann sagst du nach einer halben Stunde, ja, mir geht's besser.
Ja, das nennt man Placebo-Effekt.
Nee, wenn es Wirkstoff drin hat, dann nimmt man es nicht Placebo-Effekt.
Achso, wenn du mir du gibst mir ein Placebo oder gibst mir eine Kopfschmerztablette?
Ich gebe dir eine Kopfschmerztablette.
Achso, ja, dann war es die Kopfschmerztablette, die was.
Und woher weißt du es?
Weil die Wissenschaft bewiesen hat,
dass. Nein, woher weißt du, was ich dir gegeben habe? Aufgrund dessen, was ich dir sag.
Ja, natürlich.
Und was ist, wenn ich dich angelogen hätte?
Dann war es der Placebo-Effekt.
Aber.
Der ist ja wissenschaftlich erklärt. Das ist ja kein Mysterium, das, was die Welt umgibt. So, der ist ja erforscht.
Ja, aber der kann ja nicht alles wegheilen.
Nein, kann er nicht. Aber er kann zum Beispiel, es gibt sogar Studien, wo sie Mütter getestet haben mit ihren Kindern, mit Säuglingen. Die Säuglinge haben, denen ging's nicht gut. Die Mutter hat dann Stress gehabt und wusste nicht, was sie tun soll, und dadurch ging's dem Kind schlechter. Dann haben sie der Mutter einen Placebo-Stoff gegeben, was sie dem Kind verabreichen soll. Das war nur Zuckerwasser. Das war nichts anderes als Zuckerwasser. Und dadurch, dass die Mutter sich beruhigt hat, und wusste, okay, meinem Kind wird es jetzt bald wieder besser gehen, hat das Kind sich auch beruhigt und dadurch waren die Schmerzen nicht so aktiv. Placebo-Effekt ist etwas, was in der Wissenschaft auf jeden Fall genutzt werden kann und auch in der Medizin genutzt werden kann, aber eben nicht in so welchen Fällen wie, ich habe jetzt Asthma, krieg ohne mein Asthma-Spray, werde ich ersticken.
gib dir das Spray.
Ja.
Hier, das hilft dir.
Das ist aber das Peinliche, was eben in Heilpraxen passiert. Da gibt's Menschen, die haben Krebs. Und die fühlen sich bei einem Heilpraktiker einfach mehr aufgehoben, weil er sich mehr Zeit nimmt. Aber die Methoden, was sie anwenden, helfen einfach nicht. Und Menschen und Familien verlieren ihre Angehörigen, weil die das Vertrauen nur noch in Heilpraktikern ist und die normale Medizin nicht mehr ernst genommen wird. Du kannst Heilpraktiker werden.
Ich glaube aber nicht, dass es ganz stimmt.
Du kannst Heilpraktiker werden, das ist kein Witz. Der Streamer Stay hat den Versuch gemacht. Er hat keine medizinischen Kenntnisse, hat den Online-Test gemacht, um sich verifizieren zu lassen als Heilpraktiker und hat 60% der Fragen richtig beantwortet. Ohne medizinisches Kenntnis. Gar nichts. Du brauchst nur eine Weiterbildung, wo du einmal lernst, wie du eine Zufuhr legst oder sonst irgendwas, dann bist du Heilpraktiker. Dann kannst du Medizin verschreiben. Du kannst Blut abnehmen. Du kannst Sachen spritzen. Das ist komplett hirnverbrannt.
Dass das einfach Leute ohne Vorkenntnisse machen können,
ist ja
ein bisschen komisch. Also ich würde sagen, das könnte ein Ast sein zur Weiterbildung, wenn du schon mal Arzt bist und dich irgendwie auf pflanzlicher Basis weiterbilden möchtest.
Es kann dich begleiten in einer Therapie, aber es sollte nicht Hauptbestandteil einer Therapie sein, die was lebensbedrohlich oder sonst irgendwas ist.
Aber glaubst du nicht, dass es für alle Krankheiten auf der Welt
pflanzliche... Nein.
Ich denke schon.
Nein!
Doch.
Warum sollte es für jede Krankheit eine pflanzliche Lösung geben?
Warum sollte man sich irgendwas Chemisches zusammenbauen und dann drauf setzen, dass das funktioniert?
Ja, weil es ja konzentriert wird. Da sind Forscher, da sind Tausende und Millionen Forscher.
Ich glaube trotzdem, dass irgendwo auf der Welt immer irgendwie eine Pflanze oder weißt du, es kann ja auch sein, dass wir es gar nicht wissen. Aber ich glaube, für jede Krankheit, die auf der Welt existiert, existiert auch ein Gegenmittel.
Ja gut, wir sind jetzt nicht mehr im 18. Jahrhundert, wo wir nicht wissen, was im Dschungel alles vorkommt.
Ja, aber also wenn du jetzt weißt, okay, die Pflanze, dessen Samen gemahlen, bringt mir das da, wenn ich es rauche, zum Beispiel.
Das machen Forscher ja die ganze Zeit, die testen ja, was für Inhaltsstoffe in den Sachen drin ist. Da werden dann Tierversuche gemacht.
Ja, auch, du musst dich ja, also damit würde ich mich auch eher mal näher befassen, du kannst dich ja eigentlich auch basisch ernähren, so heißt es, glaube ich, basisch.
Ja, Säure und das Gegenteil davon ist
Base, basisch. Genau. Ja. Und wenn du deinen Körper nicht im Säuregehalt lässt. Ich muss mal gucken, wie ich das jetzt ausdrücke. Also wenn dein Körper komplett basisch ist, also nicht säuremäßig, ja. Säuremäßig ist giftig, ist schlecht und basisch ist eigentlich sehr, sehr gut. Auf Basen können keine Viren Platz finden. Wenn du deinen Körper komplett basisch ernährst, dann haben da gar keine Viren Platz. Also kannst du theoretisch gar nicht krank werden. Du musst dich halt hauptsächlich von Grünzeug ernähren.
Ich glaube, das ist Bullshit. Weißt du, wie viele Bakterien du in deinem Körper hast, was du brauchst, um zu leben? Ja,
Bakterien. Ich habe gerade von Viren geredet. Du hast keine
Viren. Du weißt aber, wie viele verschiedene Arten von Viren es gibt?
Ja, aber die haben einfach aufgrund des Basischen haben sie keine Möglichkeit drauf.
Also ich müsste es mal nachlesen oder sowas. Ich kann da jetzt nichts dagegen sagen. Aber ich halte es für ziemlich schwer. Vor allem, es gibt sowieso so viele Sachen, was im Internet irgendwie empfohlen werden.
Ja, das ist ja auch genau
das. Dann,
da kann ja auch jeder kann einen Wikipedia-Artikel schreiben, das ist ja wieder was anderes.
Das ist so.
Das ist halt was ich halt schon mal gelesen habe und wo ich jetzt denke, okay, das macht schon Sinn.
So, es gibt, zum Beispiel, es gibt Haushaltsmittel, keine Ahnung, du hast, es gibt ja dieses Ding, früher war das bei mir so, wenn du Bauchschmerzen hattest oder Übelkeit oder sowas als Kind, dann hast du Salzstangen und Cola bekommen.
Ja.
Da ging es dann auch irgendwie darum, wenn du dich viel übergibst, dann verlierst du ja sehr viele Nährstoffe und dein Körper kann nicht mehr die Nährstoffe aus der Nahrung rausnehmen, weil du es ja jedes Mal wieder ausspuckst. Dadurch hast du die Lauge von der Laugenstange und das Salz von der Laugenstange, das kann der Körper sehr schnell wieder aufnehmen, bevor du es wieder auskotzt. Ja,
genauso wie der Zucker
von der Cola. Es gibt auf jeden Fall Sachen, was du so machen kannst. Aber ich sag mal, wenn es in die Richtung geht von chronischen Krankheiten, vererbbaren Krankheiten, Krankheiten, was dein Leben bedeuten könnten.
Aber du hast doch auch schon davon zum Beispiel gehört, wenn jemand Krebs hat, dann sollte man auf jeden Fall einen grünen Joint rauchen.
Habe ich noch nie gehört.
Nein?
Noch nie.
Aber wenn du wirklich einen grünen rauchst, dann kann das Wachstum des Krebses vermindern. Ich sag nicht, dass er es heilt, aber er vermindert den Wachstum.
Ja, aber Streuung. Ein verminderter Wachstum heißt halt auch nicht, dass es aufhört. Er wächst halt dann einfach nur langsamer.
Ja, aber was ist besser, wenn du jetzt lieber 5 Jahre lebst und weißt du gestern drauf, oder du rauchst täglich deinen grünen Joint und lebst 10 Jahre?
Ja, oder du gehst zum Arzt und lässt dir die beste professionelle Hilfe geben, was du kriegen
kannst. Ja, Chemo, geil.
Ja, es ist halt immer so, wir reden hier, wir haben keine medizinischen Kenntnisse, überhaupt nicht. Und diese Menschen haben ihr komplettes Leben darauf geeicht, anderen Menschen zu helfen. Sich komplett in die Forschung reinzusetzen. Aber
das Chemogift für den Körper ist, wissen wir ja schon, dass das deinen Körper kaputt macht.
Ja, aber es gibt eben auch viele Leute, die durch die Chemo es geschafft haben, den Krebs komplett zu besiegen. Die es jetzt geschafft haben, sich keine Gedanken mehr um den Krebs machen zu müssen, sondern geheilt sind. Natürlich gibt es auch Menschen, die Chemo dann einfach nicht verkraften. Das ist ja klar.
Aber ich glaube halt, wenn du jetzt gerade wieder damit zurückgehst, übers Pflanzliche hin zum Pharmazeutischen. Ich glaube, beim Pharmazeutischen gehst du halt immer, weißt du, du nimmst woanders sowas weg. Wie soll ich es am besten beschreiben? Du nimmst eine Kopfwehtablette.
Mhm.
Eine Kopfwehtablette ist für Schmerzen, ja. Das ist einfach ein Painkiller, ja. Einfach Schmerztablette ist das, ja. Mhm. Das ist stinknormal Schmerztablette. Wenn du die aber nimmst, gehen deine Schmerzen, sag ich jetzt mal, im Kopf weg.
Mhm.
Dafür greift's aber deine Magenschleimhaut an.
Mhm.
Ja, und so ist es, denke ich mal, bei voll vielen Pharmazeutika, dass du einfach sagst, okay, du machst irgendwas da dagegen, es ist aber und wirkt sich negativ auf eine andere Sache aus.
Ja, aber es ist
so wie jetzt zum Beispiel auch Chemo, kann den Krebs stoppen, kostet dich aber ziemlich viel Lebensenergie.
Es ist ja
und Haare.
Kurz mal zu dem Thema Kopfschmerzen nochmal, weil ich glaube, das ist ein ziemlich einfaches Beispiel, um das greifbarer zu machen, weil das Krebs ist ein bisschen schwierig. Mit der Kopfschmerztablette, weil du gerade Magenschleimhaut, auch der Darm leidet und auch deine Niere leidet. Aber die Niere zum Beispiel ist ja eins der wenigen Organe, die sich ja komplett selbst wieder reparieren kann.
Wenn du genug trinkst,
was jeder Mensch machen sollte. Also ich gehe jetzt von einem normal gesund lebenden Menschen aus. Dann die Niere regeneriert sich wieder, auch die Magenschleimhaut säubert sich, ich glaube, alle 2 oder 3 Monate komplett selber. Und auch dein Darm hat ein komplett eigenes Ökosystem da unten. Man nennt es auch das zweite Gehirn im Körper, um sich selbst wieder komplett aufzupäppeln. Das heißt, du nimmst zwar temporär etwas weg, ja, da gebe ich dir recht, du machst etwas temporär schlechter, aber um dich dann kurzfristig wieder fitter zu machen.
Ja, ich weiß nicht, aber wenn du permanent die Painkiller frisst.
Ja, du sollst natürlich nicht. Kein Arzt würde dir sagen, schmeiß jeden Tag eine Schmerztablette rein.
Ja, gut. Ja, das stimmt schon. Aber ich meine, wenn das permanent ist, dann es ist ja wie wenn du dich tief schneidest, ja. Es verheilt immer, Und dann, wenn du immer je fetter immer die gleiche Stelle reinschneiden würdest, dann wird's da immer fetter vernarbt.
Ja.
Und so sieht dann, denke ich mal, auch dein Bauch aus.
Nee.
Das ist dann auch richtig vernarbt. Also, wie kann man das visuell darstellen? Jetzt nicht, dass es eine fette Narbe da ist, sondern der ist halt wirklich angeschlagen an der Stelle.
Ja, aber er regeneriert sich ja wieder komplett.
Aber dadurch kriegst du zum Beispiel auch Sodbrennen.
Das kann ich jetzt nicht sagen.
Zum Beispiel.
Bin jetzt kein Arzt. Ich habe auch noch nie Sodbrennen gehabt.
Ich meine sowieso, wenn sich irgendjemand, der hier so wahrscheinlich Medizin studiert, diese Folge anguckt, denkt, Alter, was sind das für Spaß?
Der hat wahrscheinlich schon seine Tür eingetreten.
Der hat wahrscheinlich den Podcast beendet.
100%.
Es tut uns leid.
Ey, ich würde mega gern, ey, ohne Witz, wenn ihr Arzt seid da draußen.
Und wenn ihr einfach mehr Ahnung habt als wir, könnt ihr uns dann auch gerne
schreiben. Ey, ohne Witz, nicht nur schreibt, setzt euch mit hierher. Ohne Witz, wir machen Discord-Call aus, ich würde da mega gern drüber reden. Weil ich glaube, es gibt sehr viel, vor allem wir leben hier auf der ländlichen Gegend. Du merkst es halt schon extrem so. Das ist. Mein Hausarzt hat übrigens einen Herzinfarkt gehabt letzte Woche.
Okay, krasser Themenwechsel.
Ja, das ist mir gerade eingefallen. Ziemlich schade. Der hat mir wahrscheinlich mein Leben gerettet damals.
Wegen Depression.
Ja, ich habe doch einen Zusammenbruch bei dem damals bekommen.
Ach so, ja,
hier und wegen hat mich der Ex-Freundin. Ja, direkt zum Psychologen geschickt.
Stimmt.
Ja, hammer Typ. Mega, mega, mega cool Typ. Also bei mir ist halt so, ich setze halt absolut 100% Vertrauen in Wissenschaft, in Forschung und in Medizin.
Du setzt gar nichts auf pflanzliches Zeug?
Nö, überhaupt nicht.
Du bist voll der anti-spirituelle Mensch. So.
Ja.
So gar nicht,
ja,
keine Ahnung, pflanzlich. Aber hier mit mir Green Hell gezockt, aber Pflanzen dann hier Verbände gemacht und so. Das ist dann
ja
in Ordnung.
Es ist ja, ich sage ja nicht, dass gar keine Pflanze gegen irgendwas hilft. Das ist ja Bullshit.
Ich glaube schon, dass sehr, sehr viele Sachen auf der Welt gegen sehr, sehr viele andere Sachen auf der Welt helfen.
Ja, das kann ja gut möglich sein, aber deswegen vertraue ich darauf halt einfach nicht. So, es gibt halt diesen Verband, der gibt dir 30% Chance, dass dein Arm nicht abfällt oder du hast den Arzt neben dir, der was den richtigen Druckverband mit einer richtigen Salbe drauf macht, der was du sagst, zu 99% wird dein Arm nicht abfallen.
Ich glaube, Medizin hat ja schon was Gutes.
Schon was Gutes?
Ja,
ich meine, diese ganze. Guck dir die Lebenserwartung an in den letzten Jahren, wie sie gestiegen ist, ja, natürlich.
Aber diese Pharmazeutika ist halt, ja.
Ja, natürlich.
Nehmen wir doch jetzt gerade mal hier die Impfung.
Ja.
Hier Corona-Impfung.
Ich bin komplett informiert, ich kann dich komplett zerstören.
Du kannst mich komplett zerstören. Würdest du dich impfen lassen?
Safe, ich spring da direkt mit dem Oberarm rein. Die sollen die Spritze aufstellen und ich spring hechtmäßig in die Spritze.
Okay. Ich bin nicht gegen, also anti diese Impfung. Ich bin auch.
Wenn du Fragen hast, wirklich, ich kann dir ziemlich alles sagen. Ich bin in diesem Corona-Ding zu 100% drin. Das ist meine Bubble, wo ich mich gerade drin befinde.
Ach ja?
Ja, weil ich das ultra spannend finde.
Dann erklär doch mal auf.
Ja, was willst du denn wissen?
Ich will wissen, wie kann man sich so sicher sein, dass die Impfung jetzt hier 100% safe ist.
Also pass auf, was ja viele Leute sagen ja zum
Vielleicht
Beispiel.
Aber mal Gang runterschalten, wir brauchen nicht den Highspeed durchreden, ich möchte es verstehen.
Ach so, okay. Also, ich versuche langsamer zu reden, aber ich bin jetzt gerade so aufgeregt, weil mich endlich mal jemand fragt. Auf jeden Fall, viele Leute sagen ja, wie kann das sein? Normalerweise braucht ein Impfstoff seine 2 bis 5, vielleicht sogar 10 Jahre. Und jetzt haben wir es auf einmal in einem Jahr geschafft, den Impfstoff zu produzieren. Hast bestimmt auch schon gehört.
Ja.
Das Problem an der Sache ist, wir hatten jetzt eine Pandemie, wo sich alle darauf geeinigt haben, wir brauchen auf jeden Fall den Impfstoff. Das heißt, du hast 3 fundamentale Fragen, die was dich daran abhalten, an irgendwas zu forschen, hast du nicht mehr gehabt. Das heißt, das erste sind die Finanzen. Forschung muss ja immer finanziert werden. Wenn du keine Erfolge hast, dann wird die Forschung zurückgeschraubt. Du kriegst immer weniger Gelder und es kann irgendwann stehen bleiben. Das ist ein Grund, warum das sonst immer 5 bis 10 Jahre dauert. Geldtechnisch war das aber jetzt bei der Pandemie absolut überhaupt keine Frage. Gelder standen immer zur Verfügung. Ihr habt Rückschritte gemacht, scheißegal, die nächsten Millionen. Guckt, dass ihr irgendwie diesen Impfstoff macht. Die zweite Sache ist die Zulassung gewesen. Wir haben ja Großbritannien hatte die komplette Notzulassung gemacht. Die haben ja schon, ich glaube, 1,5 Wochen vorher angefangen zu impfen. Das heißt, der bürokratische Weg ist viel, viel kürzer gewesen, weil wir so darauf angewiesen sind, jetzt diese Impfungen zu haben, dass wir natürlich versucht haben, diese Papiere und dieses Papierkram, den was du brauchst, so schnell wie möglich zu bearbeiten. Das heißt, das ist der zweite Punkt, der was weggefallen ist, was auch nochmal Zeit weggefressen hat. Und der dritte Punkt sind die Leute, die was daran gearbeitet haben. Normalerweise hast du ein Forscherteam oder vielleicht 3 Forscherteams auf der Welt. Lass es 1000 Forscher sein, die was an irgendwas arbeiten oder an einem Impfstoff arbeiten. Jetzt hast du Millionen von Forschern gehabt. Du hast fast in jedem Land hast du eine Einrichtung gehabt, die was sich untereinander, auch landesmäßig und kontinentmäßig, untereinander so gut miteinander kommuniziert haben. Normalerweise ist Wissenschaft ein Wettbewerb. Der, was es nämlich zuerst rausfindet, kriegt am meisten Geld. So, du brauchst ja diesen Wettbewerb. Du willst ja besser sein als jemand anderes. Und jetzt hattest du aber keinen Wettbewerb, sondern du hattest eine Zusammenarbeit zwischen Millionen von Forschern, die was daran gearbeitet haben. Und das ist der dritte Punkt, warum es eben viel, 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 viel schneller gegangen ist. Und das ist der Punkt, warum es so extrem schnell gegangen ist, diesen Impfstoff zu bekommen.
Und woher sind die Quellen?
Die kannst du alle nachlesen. Es gab zu jedem Punkt Studien.
Ja, schon, aber ich meine jetzt, wenn jetzt nur beispielsweise eine Quelle von Bild.de kommt, ist halt nicht.
Ich lese nicht Bild.
Ja, aber zum Beispiel, deswegen frage ich, wo die Quellen her sind.
Naja, du musst ja Bild erstmal nicht als Quelle. Bild ist keine Quelle. Sondern wenn ein Bild über etwas berichtet, dann bezieht sie sich auf Quellen. Und du musst ja immer zu dem Ankerpunkt der Quellen kommen. Du musst zu dem Paper kommen oder zu der Aussage von einem Forscher.
Ja, das ist mir bewusst, aber deswegen frage ich dich, was hast du als Quelle genommen?
Das ist Robert-Koch-Institut. Ich weiß gerade nicht mehr, wie das Institut in Großbritannien heißt. Fuck.
Okay, du, das Institut in Großbritannien, okay.
Ja, dann Forscher, die was sich eben damit sehr viel beschäftigen. Dann natürlich ein Drosten. Ich bin ein riesen Fan von dem Menschen. Dann gibt es einen schönen von Dr. Christian Drosten. Das ist der Chef-Virologe der Charité in Berlin.
Okay.
Also ich glaube, die zweit fortschrittlichste Forschungseinrichtung auf der Welt. Und er ist so ziemlich der angesehenste Virologe auf der ganzen Welt. Also der ist ziemlich weit oben in der Wissenschaft. Der ist von jedem angesehen.
Aber was sagst du zum Beispiel, man hört das jetzt auch immer wieder öfter, diesen Vergleich. Ich sag, wie gesagt, ich vertrete diese Meinung nicht. Ja,
ja. Ja.
Ich bin eigentlich auch gerade eben mehr für die Impfung. Beziehungsweise gerade, mir ist eigentlich egal. Ich bin keiner, der deswegen hatet. Ich bin aber auch keiner, der sich wirklich damit auseinandersetzt.
Ist okay.
Wenn man damit sagt, ey, du brauchst das, um ins Ausland in Urlaub zu gehen, du brauchst das, um auf ein Festival zu gehen, wird nicht kommen, ich weiß, aber dann wäre ich derjenige, der sagt mir, okay, mach halt.
Ja, okay, deine Frage.
Die Frage ist einfach, was ist denn, guck mal, vor ein paar Jahrzehnten war es so, dass die Antibabypille rausgekommen ist. Die war ja eigentlich auch erprobt, oder nicht?
Ist aber halt keine Impfung, ja.
Ja, ist aber keine Impfung, ist eine Tablette gewesen.
Du redest von, wie hieß der Stoff? Irgendwas mit C.
Ich weiß nicht, wie der Stoff heißt, aber...
Ich weiß aber, von welchem Stoff du redest, ja?
Wo dann die Frauen die Pillen genommen haben, trotzdem Kinder bekommen haben...
Und behinderte Kinder bekommen hat, genau.
Wie kann dann das sein?
Darüber habe ich absolut überhaupt keine Infos, was da schiefgelaufen ist. Vielleicht war die Forschung
nicht so weit. Wieso kannst du dir so sicher sein, dass das nicht bei einer Impfung vorkommen kann? Dass jetzt zum Beispiel irgendwas anderes... Keine Ahnung, du kriegst schon Atemnot oder sowas. Oder du bist leichter anfälliger auf Asthma.
Naja, oder weil erstens ist die Wissenschaft und die Forschung seit dem Zeitpunkt ungefähr 35 Jahre. Und wann ist denn die Babypille rausgekommen? 1970er? 60er?
Ich glaube 60er.
Ah ja, ich meine, das sind 45, 60, 50 Jahre oder sowas. Das ist ein halbes Jahrzehnt Forschung und Wissenschaft. Tierversuche und so weiter und so fort. Also ich glaube schon, dass sich da sehr, sehr, sehr viel geändert hat. Und außerdem hast du halt immer noch dieses Competitive zwischen den Wissenschaftlern. Wenn, nur mal als Beispiel, der Christian Drosten ist ja ziemlich angesehen und selbst wenn sein Team etwas veröffentlicht, dann wird es ja erstmal von allen Wissenschaftlern angeguckt, überprüft, durchgelesen, die Thesen nochmal geguckt, ob die alle so stimmen und wird alles nochmal geprüft. Und erst dann, wenn wirklich diese Ergebnisse, die was in diesem Paper veröffentlicht worden sind, so 1:1 übereinstimmen und auch die Theorien dahinter stimmen, nicht die Theorien stimmen, das wäre ein Widerspruch, aber die Praxis bei den Theorien stimmt, dann erst dann wird das Paper veröffentlicht. Und erst dann ist es angesehen in der Wissenschaft. Also es gibt verschiedene wissenschaftliche Foren, wo man auch im Internet diese Paper nachlesen kann, wo man dann auch, aber ich empfehle es euch nicht. Also wissenschaftliche Paper lesen ist so ziemlich der größte beschissene Scheiß, was man sich antun kann. Weil du hast keine Ahnung von dem, von was die da reden. So jedes zweite Wort ist ein Fremdwort.
Okay.
Du bist eigentlich nur noch am Googeln. Aber es gibt zum Beispiel auch es gibt viele Virologen auch auf YouTube, die was dann so Paper aufmachen, die was es dann für Leute wie mich erklären, die was sowas nochmal runterbrechen. Da geht dann so ein Video halt mal 2,5 Stunden oder sowas. Aber da wird dann alles nochmal erklärt.
Okay, also du bist da jemand, der sagt, yo, Impfung kann kommen.
Ja, außerdem musst du ja so denken, viele haben ja dann auch, es gibt auch diese Angst zum Beispiel, was ist, wenn mir dieser Impfstoff, erstmal, was ich noch ganz kurz wegnehmen will, es gibt ja diese Leute, die was denken, dass sie Chips reingepflanzt bekommen. Ich gebe euch jetzt einfach mal eine Aufgabe. Googelt mal bitte Mikrochip-Nadel im Vergleich zu einer richtigen Impfnadel. Ich glaube, dann ist euch bewusst, warum da kein Chip drin ist, weil die Nadel für eine Chip-Impfung, wir haben es damals auf dem Bauernhof damals gehabt, wir haben ja unsere Kühe und sowas gechippt.
Die ist vom Durchmesser etwas breiter.
Etwas breiter? Also damit könntest du Knochenmark raussaugen mit dem Ding. Also es ist schon heftig und die Nadel von den Impfungen ist halt wirklich, wirklich
minimal. Ja, aber was ist, wenn da zum Beispiel die... Nein. Nicht mal Mikrochips sind, sondern sind Nanochips.
Selbst, nee. Jetzt zu dem Thema von dem Wirkstoff. Viele Leute haben auch Angst, wenn sie sich jetzt impfen lassen, dass viele, viele Nebenwirkungen entstehen dadurch, dass du ja dieses Virus in deinen Körper lässt. Weil die Leute nicht verstehen, es ist kein Totimpfstoff. Da werden keine toten Corona-Zellen in deinen Körper gebracht, damit dein Körper lernt, was er dagegen tun soll, sondern es ist ein RNA-Impfstoff. Das heißt, die Forscher haben eine Möglichkeit gefunden, das Spike-Protein, das ist das Protein, was die Außenhülle von dem Coronavirus macht, also die Eiweißhülle außenrum, was dieses beschädigt. Also RNA ist ein Gegenpart zu DNA, die was deinem Körper sagt, hey, hier, guck mal, hier ist eine Blaupause. Wenn ihr genau das hier tut, wenn eben dieser Virus kommt, dann ist unser Körper davon befreit. Und das merken sich eben diese T-Zellen, das sind die Gedächtniszellen im Körper. Die merken sich, die gucken sich die Blaupause an.
Denken
sich
so, das ist eigentlich eine Zellveränderung.
Nee, du veränderst gar nichts. Du bringst den Zellen einfach nur bei, was sie tun müssen, um diesen Virus zu bekämpfen.
Ja, Tusche, aber weiß nicht, es hört sich an, als wären die Zellen voll des Brain. Und du könntest den einfach mal eigentlich so teachen und sagen, hey, yo.
Ich meine, du lebst, also ja, sie sind ein Brain.
Ja, aber dein Brain ist das Brain.
Du kannst sie teachen, das sind chemische Verbindungen und sind chemische Auseinandersetzungen, die was da stattfinden.
Ich kenne mich da halt null aus. Es könnte scheiß sein, was du erzählst. Es hört sich nicht schlecht an. Es kann aber auch die Wahrheit sein. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich glauben soll.
Also ich sag zumindest, es ist nach meinem Wissensstand genau so. Ich meine, ich bin kein Virologe. Ich will auch nicht behaupten, dass ich mehr weiß wie alle anderen Menschen auf dem Planeten. Aber ich will damit einfach nur sagen, Die Wissenschaft ist da sehr weit und nicht, weil man was, also man muss nicht immer alles kritisch sehen, weil man etwas kritisch sehen will. Ich glaube, man macht sich das Leben schwierig, wenn man zu
ja, wenn kritisch du halt ist. Ich finde halt allgemein sollst du an die ganzen Sachen nicht zu voreingenommen rangehen. Weder von der einen Sicht noch von der anderen Sicht.
Voreingenommen ist
wie mit Verschwörungstheoretikern und was ist denn da eigentlich das
Gegenteil? Naja, wenn mir jemand erzählt, dass die WHO Kinder liefert an Bill Gates und seine Untergrund-Foundation, um Kinder gegeneinander kämpfen zu lassen, wo dann der Verlierer davon gegessen wird, um an das Blut zu kommen, dann sage ich schon mal unvoreingenommen, du bist ein dummer Vollidiot. Es gibt Leute, pass auf.
So hab ich doch so gar nicht gemeint. Pass
auf, Ken Jebsen. Oh Gott, Ken Jebsen, den, was du damals in Instagram in der Story drin hattest. Weißt du, was der für eine Behauptung hatte?
Ich hab damit nichts zu tun.
Ist jetzt kein
Witz. Ich hab, nee.
Hör zu. Der hat behauptet, bald wird der Tag kommen, wo die Untergrundjuden wieder aus den Schächten kommen. Da müssen wir aufpassen. Die Untergrundfinanzjuden.
Oh Mann.
Ja, Leute, es ist halt...
Ich hab damit nichts zu tun. Ich hatte noch nie irgendwas im Status drin.
Doch, hattest du.
Nein, es war Dummheit.
Ja, es war Dummheit? Es war... Du hast nicht wirklich dich damit auseinandergesetzt, mit was es da zu tun hatte. Du hast im ersten Moment einfach gedacht, ja, macht Sinn. Und genau das ist ja das Gefährliche an den Dingern. Deswegen klammern sich so viele Leute jetzt gerade an diese Heiko-Schrang-Leute oder die Ken Jebsen-Sachen und sowas. Die klammern sich daran, weil es sehr einfach und verständlich rübergebracht wird. Es wird immer ein kleines bisschen Wahrheit mit Wahrheitssalz benutzt, um das irgendwie zu besser schmecken zu lassen. Aber im Großen und Ganzen ist es kompletter Bullshit und Nonsens. Ich meine, was für einen Grund hast du bitte, so YouTube-Videos zu machen und zu sagen, ja, das ist alles eine Verschwörungslüge und sonst irgendwas. Und unten in deiner Videobeschreibung hast du deine IBAN drinstehen, wo du den Leuten dann sagst, ja, ihr könnt mich ja kostenlos unterstützen, so wenn ihr Geld übrig habt. Auch bitte schreibt rein, Schenkung, dass er es nämlich nicht versteuern muss. Ja, herzlichen Glückwunsch, ihr seid halt auf einen fucking Betrüger reingefallen, der was einfach nur fucking Geld damit machen will. Das ist halt lächerlich.
Es gibt echt Leute, die ihre IBAN unten reinschreiben.
Oh, die ganzen Verschwörungstheorien. Heiko Schrang, Ken Jebsen, der will jetzt eine komplett eigene Siedlung aufbauen mit Neonazis und sowas. Ach, der Typ ist durch. Hör mir auf. Ich sag dir, ich bin in dieser Bubble drin wie kein anderer.
Ich bin zum Glück nicht drin.
Sei froh.
Ich glaube, Sachen, die man nicht wissen muss.
Nee, musst du wirklich nicht
wissen. Für ein glückliches, tolles, einfaches Leben.
Ich habe nur irgendwie...
Beschränkt.
Mir tun manche Leute leid. Es gibt auch Sachen, wo jahrelange Freundschaften, auch Familien kaputt gegangen sind, jetzt wegen nicht wegen Corona, auch nicht oder an oder mit Corona, sondern einfach nur, weil sich jemand so auf dieses, auf diese Fake-Sachen eingelassen hat, dass dann nur noch Videos verschickt worden sind und hier guck mal da und hier wird die Wahrheit erzählt und wie kannst du so dumm sein und du Schlafschaf und wach doch endlich mal auf.
Schlafschaf.
Und da gehen Familien zugrunde und Freundschaften zugrunde, einfach nur, weil einer denkt, er hat jetzt auf einmal die Wahrheit mit Löffeln gefressen und ist auf einmal Virologe nach 6 Wochen.
Ja, ist schon traurig.
Es ist auf jeden Fall mega. Ich find's schade.
Ich finde halt nicht, man sollte, wie gesagt, das gesunde Mittelmaß ist es, ja.
Man sollte einfach ein gesundes Menschenverstand haben. Du sollst halt nicht mit Scheuklappen
durch die Welt laufen. Du solltest aber auch nicht alles glauben, was man dir sagt und zeigt.
Natürlich nicht.
Vor allem im heutigen Zeitalter. Was ist das so widerlich?
Entschuldigung. Das Problem ist aber auch die Medienkompetenz von manchen älteren Menschen. Und zwar gibt's einen Unterschied. Google ich jetzt zum Beispiel Impfung Coronavirus, dann komme ich auf ziemlich 90% Studien und positive Sachen für die Impfung. Google ich jetzt aber Impfung Coronavirus schädlich Fragezeichen, dann komme ich zu 90% auf irgendwelche Verschwörungstheorie-Seiten, wo mir dann mein Bild, was ich vor Augen hatte, auf einmal bestätigen. Und auf einmal sitzen die dran und denken, ich hab's gewusst, dass es so ist.
Ja, gut.
Weißt, es ist...
Ja, das stimmt allerdings. Ja, das ist bei Google so. Je nachdem, wie du googelst.
Genau. Kommst eben auch auf die Sachen. Wenn du jetzt wissen willst, ob das mit Bill Gates und mit den Kindern und WHO richtig ist, dann googelst du eben nicht Kinderuntergrund Tod Bill Gates. So, dann kommst du halt ziemlich auf die Sachen oder googelst halt einfach... Du musst halt einfach wissen, wie du mit Medien umzugehen hast. So. Und eine Quelle ist zum Beispiel nicht Wikipedia. Das habe ich auch in Facebook jetzt öfters gelesen, wenn dann irgendwelche Streits in den Kommentaren sind. Dann so, informier dich mal. Ja, wo soll ich mich denn informieren? Ja, Google und hier Wikipedia sind doch genug Quellen da. So, das sind keine Quellen.
Deswegen wollte ich ja vorher fragen, was du für Quellen hast.
So, ich sag auch nicht zu 100%. Ich hab gesagt,
von dir kommt ja Bild und Wikipedia. Ach,
was? Bullshit.
Außerdem Facebook-Verschwörungsgruppen.
Facebook-Verschwörungsgruppen. Nee, aber es ist... Ja, es ist kritisch. Ich will auch wissen, wie das sich nach Corona alles wieder irgendwie entwickelt.
Nach Corona? Wann soll denn das sein so?
Ich denke mal voraussichtlich nächstes Jahr Sommer.
Aber?
Ja, du musst ja die Herdenimmunität glaube ich nicht. Also Jens Spahn sagt zwar, wir hätten die Herdenimmunität irgendwann im Sommer jetzt dieses Jahr. Glaube ich aber nicht, dass wir die 70% erreichen. Ich glaube eher, dass es dann zum Ende vom Jahr zur Herdenimmunität kommt. Und dann... Ja, ich denke mal nächstes Jahr, Sommer, so rum.
So, wieder ein Jahr ohne Festival zum Urlaub?
Ja, aber, mein Gott. So, vorher gab's Weltkriege, wo du mehrere Jahrzehnte nichts machen konntest. Da werden wir jetzt auch 2 Jahre schaffen, wo wir mit Maske in die Arbeit gehen und keine Sozialkontakte pflegen wie früher.
Ist für manche sogar, glaube ich, gar nicht mal so schlecht.
Also ich find's gar nicht so übel, muss ich sagen. Das ist aber auch so mein eigenes Ding. So, ich freue mich hier jeden Sonntag irgendwie hierher zu kommen. Später kriege ich auch noch Besuch von jemandem. Und ja, ich gehe spazieren mit der Person.
Ich war auch spazieren die Woche. Ja. Ich war gestern sogar spazieren.
Ich sehe zurzeit sehr viele Leute spazieren und irgendwie macht das mich sehr happy.
Wenn du andere Leute spazieren gehen siehst,
macht mich nicht happy, weil ich mir denke, ich sitze im Auto, mir ist schön warm und ihr blöden Deppen geht spazieren. Sondern ich find's einfach schön, wenn du jetzt Familien gerade draußen siehst mit ihren kleinen Kindern. Und dann gehen sie hier Schlitten fahren und sowas. Ich finde sowas schön. Ich weiß nicht, ob's das gleiche Bild wäre, wenn es kein Corona geben würde.
Warum nicht?
Na, ich glaube, es gibt einfach manche Familien, denen es dann egal ist. Da wo die Kinder alleine mit dem Schlitten irgendwo rumlaufen siehst. Es kann aber auch einfach nur so eine Einbildung sein. Kann auch sein.
Okay. Ich würde sagen, wir kommen langsam zum Ende dieser Folge.
Sind wir schon wieder so weit?
Ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt nicht mal Neues an. Wir sind jetzt hier bei 54 Minuten. Packen wir noch was in unsere tolle Playlist rein.
Heute haben wir aber auch wieder gute Themen gehabt, ey.
Ja, eigentlich warst du mehr am Labern als ich.
Entschuldigung.
Labern trifft's ganz gut.
Muachacha. Ja, du kannst ja noch ein Thema aufmachen.
Nee, ich überlege mir was für nächstes Mal.
Dann wird's wieder um Frauen und um Sex gehen.
Ja, wahrscheinlich geht's so in die Richtung. Du bist so der Typ, dem sowieso niemand zuhört und ich bin der,
halt
wo die geilen Themen droppt. Willst du anfangen? Soll ich anfangen?
ich kann anfangen. Ich nehme Time Takes Nothing von Fabian Ferrell.
Was? Time Takes Nothing?
Ja.
Soll ich irgendwas zum Thema Passendes nehmen oder so? Ist scheißegal.
Was willst du zum Thema Passendes nehmen?
Keine Ahnung. Ich nehme... Warte, ich hatte gerade eben was. Von welcher Band war denn das?
Und er sucht.
Nee, ich hab's gleich. Ich bin gleich am Start. Ich muss mich nur... Ich hab so viele Lieder, wo ich denke, okay, cool, aber ich will eigentlich jemand reinhaben, den ich auch richtig geil finde, so.
Ich mach leider keine Lieder, tut mir leid.
Ja, genau deswegen. Die habe ich gerade gesucht.
Ich lade nur auf Schüler-VZ hoch.
Ich scroll jetzt einfach und nehme jetzt einfach das nächstbeste. Nee. Nein, Alter, mir fallen keine Lieder mehr ein.
Was heißt, dir fallen keine mehr ein? Du scrollst gerade deine Liste hoch und runter.
Nee, ich scroll sie nur runter. Und es sind halt 2000 Lieder, wo ich jetzt sagen müsste, ey, das passt.
Ich mach halt für jedes Jahr immer eine eigene Playlist.
Für jedes Jahr?
Ja, ich habe jetzt auch wieder die 2021 Playlist angefangen.
Was ist da so drin?
Ach, jetzt gerade sind nur zwei Lieder drin. Einmal ist es Time Takes Nothing. Und habe ich wieder ein altes Techno-Lied entdeckt, ein deutsches. 150 Beats von Robin Chris. Das erinnert mich an meine frühere CSS-Zeit.
Okay. Nee, ich nehme jetzt mal ganz oben. Ich nehme von Billy Joel den Piano Man.
Ich glaube, das kenne ich gar nicht.
Piano Man?
Keine Ahnung, ob ich es kenne oder nicht.
Piano Man. Piano Man, richtig chillig, richtig schön, 5 Minuten 39 sich geben. Kann man machen. Okay. Ihr könnt uns schreiben auf podcast.jekyll.hyde@gmail.com. Auf Instagram als Direktmessage oder ihr hört uns einfach auf Spotify. Der Link zur Playlist ist beim Spotify-Ding verlinkt. Wir sind bei Apple iTunes, bei Pocket Casts dabei, Amazon Music, wir sind überall und nirgendwo. Wir sind raus. Macht's gut. Ich hab euch lieb, die meisten jedenfalls. Tschüssi!
Bleibt gesund, passt auf Opa.
Du hast den Abschied verkackt.
Fuck!
Bleib gesund.
Nee. Ja, Entschuldigung.
Ich hab keinen Bock mehr.
Weiß, langsam reicht's mir.
Ja, es ist
nur vorbei. Weil ich mich jetzt hier einmal vertue in der Absprache hier, dann musst du mich hier nicht jetzt hier wieder zur Sau machen. Mach die Aufnahme jetzt. Jetzt ist Ruhe.
Sag einfach tschüss.
Nein, ich sag jetzt nicht mehr tschüss.